Hallo und herzlich willkommen zum Seefunken, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Mein Name ist Dorothea Grass. In dieser Podcast-Ausgabe widmen wir uns einem Welthit aus Tutzing, dem Lied Danke für diesen guten Morgen, das vor 60 Jahren die Charts stürmte. Doch bevor es um das Danke-Lied geht, möchte ich in der heutigen Folge den Blick auf die Zivilgesellschaft richten. Wie geht es eigentlich den Vereinen, den Ehrenamtlichen und so weiter nach einem Jahr Corona? Darüber spreche ich mit Professor Dr. Edgar Grande. Er ist Politikwissenschaftler und der Gründungsdirektor des Zentrums für Zivilgesellschaftsforschung am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Herzlich willkommen.
Einen schönen guten Tag, Frau Grass.
Herr Grande, Sie haben in der Online-Sommertagung des politischen Clubs unserer Akademie gesagt, die Corona-Pandemie sei richtungsweisend für das Verhältnis zwischen Staat und Zivilgesellschaft. Was meinen Sie damit?
Ja, Krisen sind ja vielfach Weichenstellungen für gesellschaftliche Entwicklungen. Da ergeben sich neue Chancen, da können aber auch neue Probleme entstehen. Und für die Zivilgesellschaft und das Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft in der Corona-Krise gilt das in besonderer Weise. Wir standen ja vor der Frage, und stehen noch immer, ob die Zivilgesellschaft eine Stütze, ein aktiver Träger der Pandemiepolitik sein soll und sein kann, oder ob sie ein Opfer dieser Politik wird. Und je nachdem, wie diese Frage beantwortet wird, wird sich auch das künftige Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft ändern. Welche Rolle wird bürgerschaftliches Engagement in unserem Land künftig spielen? Wie aktiv werden Bürger künftig sein? Oder umgekehrt, wie bürokratisch wird uns der Staat gegenübertreten? Das ist ja die große Frage gewesen, die wir auch auf der Tagung diskutiert haben. Welche Potenziale bietet denn die Zivilgesellschaft in der Pandemiebekämpfung? Ist es gelungen, diese Potenziale zu wecken? Ist es gelungen, diese Potenziale zu nutzen? Oder hat man vor allem auf den bürokratischen Staat gesetzt? Und in dieser Hinsicht war die deutsche Pandemiepolitik wenig experimentierfreudig bei allen Handlungszwängen, die es da gegeben hat. Das viel zitierte Tübinger Modell in der Pandemiepolitik basierte ja auch neben anderem auf der Aktivierung von Ehrenamtlichen beim Testen und so weiter. Und diese Art von Aktivierung, verschiedene Formen von Aktivierung des Engagements der Zivilgesellschaft hätten können ein Potenzial sein. Und wie gesagt, die entscheidende Weichenstellung, die vor der unsere Gesellschaft gestanden hat und noch immer steht, ist, inwieweit man in solchen Situationen auf die Zivilgesellschaft setzt. Die sogenannte Flüchtlingskrise 2015, die Willkommenskultur, haben ein ganz anderes Bild geboten. Da war es die Zivilgesellschaft, auf die es angekommen ist. Da war es die Zivilgesellschaft, die gerade in den ersten Wochen und Monaten vieles in die eigenen Hände genommen hat. Da war es die Zivilgesellschaft, die gezeigt hat, dass wir es schaffen und wie wir es schaffen.
Sie haben ja in Ihrem Vortrag im politischen Club mehrere Gesichter beschrieben, die die Zivilgesellschaft während der Corona-Krise von sich gezeigt hat. Gesichter, die Solidarität, Frustration, aber auch Empörung zeigten. Warum gerade diese Emotionen?
Ja, zunächst einmal haben die Gesichter, die Bilder, die ich präsentiert habe, unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Zustände der Zivilgesellschaft gezeigt. des Helfens, der Untätigkeit, der erzwungenen Untätigkeit, des Stillstands, des Stillgestelltwerdens, der Widerständigkeit, der Auflehnung gegen Beschränkungen und gegen Missstände. Alle diese Zustände, alle diese Rollen haben wir beobachten können. Die Zivilgesellschaft war auf ganz unterschiedliche Weise von dieser Pandemie betroffen, hat ganz unterschiedliche Gesichter gezeigt. Aber Sie haben natürlich recht, bei all dem wird deutlich erkennbar, dass Engagement in welcher Form auch immer, immer eine emotionale Seite hat. Dass Engagement immer auch eine emotionale Seite haben muss. Ohne Emotionen geht das im Engagement nicht. Ob das Empathie ist, das Mitfühlen mit anderen, das eine wichtige Grundlage für das Helfen das ist, oder ob es Unzufriedenheit, Ärger, Enttäuschung ist. In all diesen Fällen hat Engagement eine emotionale Seite. Man kann sagen, das ist die Stärke des Engagements, dass sie emotional und nicht nur rational ist. Es ist aber gleichzeitig auch eine der Schwächen, weil Enttäuschung dann auch leicht zum Rückzug führen kann, aber auch zur Radikalisierung.
Nun hört sich jetzt der Begriff Zivilgesellschaft als Überbegriff abstrakt an. Also wenn ich jetzt sage Ehrenamt, Nachbarschaftshilfe, Sportverein oder Parteimitgliedschaft, dann nehme ich an, dass sich da jeder Mensch etwas drunter vorstellen kann, glaube ich zumindest. Jedoch die Zahlen der Menschen, die sich engagieren, die sinken doch. Ist das richtig?
Na, Sie haben jetzt zwei Fragen im Grunde genommen gestellt. Das eine ist natürlich, was ist Zivilgesellschaft? Was müssen wir uns da eigentlich drunter vorstellen? Sie haben vollkommen recht, dass die Zivilgesellschaft sehr, sehr vielfältig ist. Ich glaube, man bekommt ein besseres Bild, ein besseres Verständnis davon, wenn man ganz allgemein von bürgerschaftlichem Engagement spricht. Und Sie haben selbst ja schon einige Engagementbereiche, einige Engagementformen erwähnt. Das Engagement kann sich auf viele Bereiche erstrecken. Der größte Teil des Engagements findet im Übrigen nicht im politischen oder politiknahen Bereich statt, sondern im Bereich der Freizeit, des Kulturs, die Sportvereine, die ganzen kulturellen Vereinigungen und Initiativen und Projekte, all das ist ein ganz, ganz zentraler Teil der Zivilgesellschaft. Wichtig ist, dass es sich um freiwilliges Engagement handelt, dass es um freiwillige Vereinigungen von Bürgern geht und dass es Vereinigungen der Bürger als Bürger sind. Also, dass man etwas gemeinsam mit anderen macht, und auch für andere macht. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Was da alles dazugehört, wo dann die Grenzen liegen. Wenn ich meine private Schafkopfrunde habe, dann ist es kein bürgerschaftliches Engagement. Wenn ich mit Senioren im Seniorenheim im Rahmen der Seniorenbetreuung Schafkopf spiele, dann kann es Teil des bürgerschaftlichen Engagements sein. Es kommt also gar nicht so sehr auf konkrete Inhalte an, sondern aus welchen Motiven heraus ich es mache und in welcher Form ich es tue. Was da genau dazugehört, ist vielfach umstritten. Sie haben Parteien genannt. Parteien sind ein gutes Beispiel. Sie werden gemeinhin nicht zur Zivilgesellschaft gezählt, sondern dem politischen Raum zugeordnet. Da gibt es eine Unterscheidung zwischen dem politischen und dem vorpolitischen Raum. Und die Zivilgesellschaft, die wäre der vorpolitische Raum. Eine andere Frage ist, ob Kirchen denn dazugehören. Da gibt es einige, die sagen, nein, die gehören nicht dazu. In die Kirchen wird man hineingeboren, da wird man nicht freiwillig Mitglied. Und die Möglichkeiten, sich dort zu betätigen, sind zumindest lange Zeit in manchen Kirchen eben begrenzt gewesen. Also Das ist umstritten. Wichtig ist, dass sich auch Zivilgesellschaft und unser Verständnis von Zivilgesellschaft verändert hat. In der Vergangenheit waren es stärker große Verbände, große Organisationen, die Vereinslandschaft. Inzwischen sind es sehr viel stärker neue Initiativen und Projekte, flexible Reformen des Engagements. Dieses Engagement, da muss ich Ihnen ein kleines bisschen widersprechen, diese Formen des Engagements haben über Zeit leicht zugenommen in Deutschland. Wir haben insgesamt in Deutschland eine aktive Zivilgesellschaft. Je nach Umfrage kann man über den Daumen gepeilt sagen, knapp jeder Zweite engagiert sich auf die eine oder andere Weise. An den Gesamtzahlen, an den Größenordnungen hat sich gar nicht so viel geändert im Vergleich zu den 50er und 60er Jahren. Aber man engagiert sich auf andere Weise. Sie haben aber recht, wenn Sie darauf hinweisen, dass das Engagement in der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen ist. Zurückgehen musste, weil die organisierte Zivilgesellschaft durch die Corona-Maßnahmen stillgestellt wurde. Vereine konnten sich nicht mehr treffen. Der ganze Bereich des Amateursports ist stillgestellt gewesen. Der Zugang zu Seniorenheimen war so nicht mehr möglich. Zu Unterkünften für Geflüchteten. Die Helferinitiativen, die nach 2015 entstanden sind, standen vor verschlossenen Türen. Das heißt, vieles an Engagement war so über 1,5 Jahre lang nicht mehr möglich. Und eine der großen Fragen, die sich uns stellen, lautet, wie viel von diesem Engagement, das jetzt so lange nicht möglich war, wird wiederkommen? Wie viele von denen, die sich vor der Pandemie engagiert haben und jetzt frustriert zu Hause bleiben mussten, werden sich wieder beteiligen, kommen zurück. Wie viele wie viele nutzen die Pandemie, diesen Stillstand als Chance zum Rückzug aus dem Engagement? Das sind offene Fragen, das sind große Fragen.
Also sozusagen die Pandemie kann eben der Moment sein, die Möglichkeit des Einstiegs zum Ausstieg aus dem ehrenamtlichen Engagement.
Ja, man kann es zuspitzen. Noch nie war die Chance zum Ausstieg aus dem Engagement so groß wie während der Corona-Pandemie. Und wir finden uns ja selbst immer wieder in der Situation, dass uns etwas zu viel ist, dass wir uns aber sagen, jetzt kann ich nicht aufhören. Das kann ich jetzt nicht sein lassen. Dass man sich in der Pflicht sieht, in die Pflicht genommen sieht. In dieser Hinsicht ist die Pandemie, sind die Beschränkungen, ist der erzwungene Stillstand der Zivilgesellschaft eine gewisse Entpflichtung der Engagierten, der Ehrenamtlichen. Und es wird ganz spannend sein, ob und wie man diese Ehrenamtlichen wieder motivieren kann, ob man sie wieder in die Pflicht nehmen kann.
Was bedeutet das für die Gesellschaft? Welche Funktion hat denn ehrenamtliches Engagement? Hat die Zivilgesellschaft in einer Gesellschaft?
Ja, die Zivilgesellschaft hat viele Funktionen. Sie kann vieles leisten. Das hat man in der sogenannten Flüchtlingskrise gesehen, welche Aufgaben die Helferinitiativen vor Ort alles geleistet haben. Ich würde es zuspitzen und sagen, es gibt fast nichts, was sie nicht können. Aber darauf kommt es gar nicht an. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass die Zivilgesellschaft mit all dem, was sie tut und mit dem, was sie ist, ganz entscheidend zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beiträgt. In der Literatur ist in dem Zusammenhang vom Zement der Gesellschaft, vom Kitt der Gesellschaft die Rede. Dass also diese freiwilligen Vereine und Vereinigungen, die bürgerschaftlichen Netzwerke und Initiativen, die Bürger in eine Gesellschaft einbinden und auf diese Weise den Zusammenhalt von Gesellschaft schaffen und stärken. Und insofern sind natürlich Entwicklungen innerhalb der Zivilgesellschaft, ihre Stärkung, ihre Schwächung, der Wandel von Engagementformen und so weiter, ganz wichtige, auch Seismographen für gesellschaftliche Entwicklungen, für Zusammenhalt oder auch den, wenn man so will, Individualisierungstendenzen in der Gesellschaft. Wir reden ja viel von Individualisierung, von Singularitäten, von neuen Singularitäten und anderem mehr. Also der Frage, welche des Einzelnen in eine Gesellschaft ist und welche Formen von Vergesellschaftung besonders wichtig sind. Und hier spielt natürlich, das ist aus meiner Sicht die vorrangige Funktion von Zivilgesellschaft. Neben all den Leistungen, die sie ganz konkret erbringt.
Also man kann auch sagen, dass der Sportverein ist der Ort, wo man miteinander ins Gespräch kommt, wo man kommuniziert, auch mit Menschen, mit denen man normalerweise nicht in Kontakt kommt.
Sportvereine sind ein ganz, ganz wichtiges Beispiel für das, was ich eben beschrieben habe. Auf der einen Seite ist natürlich der Sport einer der großen Engagementbereiche. Es ist einer der Bereiche, in denen sich besonders viele Menschen engagieren. Viele tun das in Vereinen, aber sind nicht nur die Vereine. Es gibt auch vieles an Fußball auf der grünen Wiese. Das Wichtige in dem Zusammenhang ist aber, und das hat sich gerade in den vergangenen Jahren gezeigt, dass der Breitensport, Fußball, noch einmal als Beispiel, auch der Bereich ist, in dem Gruppen- und schichtenübergreifend Menschen zusammenkommen. Das ist was anderes als in meiner Jugend im Tennisclub. Tennis war damals der weise Sport. Das war eine ganz bestimmte gesellschaftliche Schicht, die Tennis gespielt hat. Alle anderen haben Fußball gespielt. Insofern war Fußball auch in der Hinsicht hat eine große Integrationskraft gehabt. Und es zeigt sich jetzt in den vergangenen Jahren auch mit Blick auf die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, von Geflüchteten und so weiter. In den Jahren nach 2015 waren es neben den Helferinitiativen und Projekten insbesondere auch die Sportvereine, über die Integration erfolgte, in die die jungen Männer dann aufgenommen worden sind. Denn da ging es nicht um Herkunft, da ging es nicht um politische Überzeugungen, sondern da ging es ausschließlich darum, ob jemand Spaß am Fußballspielen hat und mit anderen zusammenspielen will und kann. Insofern sind Sportvereine einer der wichtigsten Orte der gesellschaftlichen Integration in unserem Land. Und deswegen ist es natürlich auch ein Anlass für Besorgnis, wenn eine große Zahl von Sportvereinen berichtet, dass sie aufgrund der Beschränkungen der Corona-Pandemie sich in ihrer Existenz gefährdet sehen.
Was kann getan werden, ganz konkret, um die Zivilgesellschaft zu stärken? Was kann vielleicht auch der Staat tun? Was können wir selber tun?
Ja, wir alle können natürlich viel dazu beitragen, indem wir uns selbst engagieren. Aber wir wissen auch, dass das Engagement auf vielerlei Weise unterstützt werden kann und unterstützt werden muss durch öffentliche Aktivitäten. Der Staat braucht die Zivilgesellschaft, das ist Das ist deutlich geworden, sowohl in der Flüchtlingskrise als auch jetzt in der Corona-Pandemie. Im einen Fall hat sich die Stärke, hat sich, haben wir gesehen, was Zivilgesellschaft leisten kann. Und im anderen Fall haben wir gesehen, was mit uns geschieht, wenn wir im Wesentlichen abhängig sind von einem bürokratischen Staat, mit all seinen Stärken, aber auch mit seinen Unzulänglichkeiten. Der Staat braucht die Zivilgesellschaft, aber die Zivilgesellschaft braucht in vielerlei Hinsicht auch den Staat. Und deswegen gibt es gute Gründe, dass sich in den vergangenen 20 Jahren in Deutschland ein neues Politikfeld entwickelt hat, die Engagementpolitik. Also die Nähe von bürgerschaftlichem Engagement durch öffentliche Programme und Mittel. Dabei geht es teilweise um Geld und also die finanzielle Unterstützung von Vereinen und Projekten. Viele Vereine und Projekte erhalten finanzielle öffentliche Unterstützung und diese finanzielle Hilfsbedürftigkeit wird sicherlich zunehmen, weil die Corona-Pandemie dazu geführt hat, dass Einnahmen aus Veranstaltungen, eine ganz wichtige Finanzierungsquelle von Vereinen und Initiativen, natürlich nicht mehr zur Verfügung standen, dass bei Mitgliederaustritten auch ein Rückgang von Beiträgen erfolgt. Das ist das eine. Aber ich glaube, mindestens genauso wichtig ist das, was ich die zivilgesellschaftliche Infrastruktur bezeichnen würde oder die öffentliche Infrastruktur für bürgerschaftliches Engagement. Ich glaube, das ist der bessere Begriff. Die öffentliche Infrastruktur für bürgerschaftliches Engagement. Da geht es zum einen um Räume, um den Zugang zu öffentlichem Raum. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Bürgerschaftliches Engagement findet im öffentlichen Raum statt. Und die Frage und der Zugang zum öffentlichen Raum, bis hin aber natürlich auch zur Verfügbarkeit von Räumen zur Begegnung, sind ganz wichtig. Wir haben gesehen, die Helferinitiativen hatten ja nicht nur das Problem, dass sie keinen Zugang mehr zu Unterkünften hatten. Wir hatten auch das Problem, dass der öffentliche Raum so nicht mehr für sie zugänglich war. Begegnungsstätten, Café und so weiter und so fort. All das. Und da geht es natürlich auch darum, öffentliche Einrichtungen, öffentliche Institutionen weiterzuentwickeln. Bibliotheken sind ein gutes Beispiel. Sollen Bibliotheken Bücheraufbewahrstätten sein oder sollen es Begegnungsstätten für Bürger und Ermöglichungsräume für Engagement sein? Und dann wissen wir natürlich auch, dass gerade die neuen Initiativen und Projekte, aber auch bestehende Vereine Unterstützung benötigen, auch personelle Unterstützung benötigen durch Ehrenamtskoordinatoren und anderes mehr. Also eine personelle Infrastruktur, die verschiedene Initiativen und Projekte nutzen kann. Wenn wir davon ausgehen, dass ein wichtiger Aspekt bei der Reaktivierung der Zivilgesellschaft jetzt im Zuge der Pandemie und nach der Pandemie, wenn man davon reden kann, sei, dann werden es niedrigerschwellige Formen von Engagement sein, die es leichter machen, sich wieder zurückzukommen. Und die Bereitstellung solcher niedrigschwelliger Formen von Engagement, dabei werden Ehrenamtskoordinatoren in den Kommunen eine wichtige Rolle spielen. Und die gibt es in einzelnen Kommunen, vor allem teilweise in Landkreisen, aber wir haben da noch bei weitem nicht diese personelle Ausstattung, diese Unterstützung, die eigentlich notwendig wäre. Und der letzte Punkt ist natürlich digitale Infrastruktur. Wir wissen, dass sich Engagement nicht durch digitale Zusammenkünfte und Kommunikationsformen ersetzen lässt. Aber wir haben natürlich auch gelernt, dass digitale Infrastrukturen ein immer wichtigerer Bestandteil von Engagement auch werden, dass sich digitale Nachbarschaftsnetze bilden, über die Aktivitäten initiiert und koordiniert werden. Das, was ich vorhin als die Rolle von Ehrenamtskoordinatoren beschrieben habe, lässt sich teilweise natürlich auch über digitale Plattformen erbringen. Insofern haben wir sicherlich im Zuge der Pandemie gelernt, dass wir ein Digitalisierungsdefizit auch im Bereich des Engagements haben und wie wichtig digitale Infrastrukturen künftig sein werden, um Engagement zu fördern. Und auch hier spielen natürlich öffentliche Einrichtungen eine ganz wichtige Rolle, können staatliche Programme eine wichtige Rolle spielen. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man Zivilgesellschaft unterstützen kann, gerade unter den gegebenen Bedingungen. Entscheidend ist, dass man es tut.
Herr Kande, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Wunderbar.
Wer sich mehr mit dem Thema Zivilgesellschaft auseinandersetzen möchte, dem möchte ich die Publikation ans Herz legen, die Edgar Grande vor kurzem mit Udo Hahn, dem Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing, und Brigitte Grande, der Vorsitzenden des Freundeskreises der Akademie, herausgegeben hat. Das Buch heißt Zivilgesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland, Aufbrüche, Umbrüche, Ausblicke, und ist im Transkript Verlag erschienen und nicht nur als gebundene Ausgabe erhältlich, sondern man kann es auch im Netz kostenlos als PDF abrufen über die Seite des Transkript Verlages. Ich hätte es eingangs erwähnt, die Evangelische Akademie Tutzing feiert in diesem Jahr das 60. Jubiläum eines Kirchenschlagers. Ein Schlager, der um die Welt gehen sollte. Was es damit auf sich hat, darüber spreche ich jetzt mit Udo Hahn, dem Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing. Herr Hahn, ein Jahr bevor Sie das Licht der Welt erblickt haben, wurde in der Evangelischen Akademie Tutzing ein Kirchenlied aus der Taufe gehoben, das zum Welthit werden sollte. Ich meine natürlich das Lied Danke für diesen guten Morgen, das 1961 den Wettbewerb für neue religiöse Lieder gewann. Wann sind Sie zum ersten Mal mit dem Dankelied in Berührung gekommen?
Frau Gast, es war im Konfirmandenunterricht. Ich bin 1976 konfirmiert worden und neben dem evangelischen Gesangbuch gibt es ja immer eine Reihe von Liedersammlungen, kleinen Heften oder auch gedruckten Büchern, in denen das Liedgut gesammelt wird, das in den Jahren davor konzipiert wurde, gedichtet wurde, vertont wurde. Und vom Konfirmandenunterricht bis zum Gottesdienst und anderen Formen der Gemeindearbeit werden solche Materialien dann genutzt, um herauszufinden, was setzt sich denn durch. Da gibt's auch unter Gottesdienstbesucherinnen und Besuchern so einen Publikumsgeschmack, aber natürlich gucken auch Kirchenmusiker drauf. Und ja, das war zum ersten Mal, ohne dass man ahnen konnte, wenn man so ein Lied singt, dass das dann später in das evangelische Gesangbuch, das 1996 in neuer Überarbeitung dann auf den Markt kam, aufgenommen wurde. Und jetzt steht, ich glaube, Ende der 20er Jahre die nächste Gesangbuchrevision wieder an.
Die Entstehung des Dankeliedes mutet ein bisschen an wie eine Story aus einem amerikanischen Film. Es gibt da einen visionären Studienleiter mit einer ganz besonderen Idee. Dann gibt es einen Komponisten, der den Wettbewerb für neue religiöse Lieder aufgrund einer Grippe eigentlich dann hätte sausen lassen wollen. Dann gibt es eine Geschichte, der die offiziellen Kirchenvertreter später dieses Lied eher abgelehnt haben. Und schließlich gibt es diesen Welterfolg. Es gab vor kurzem einen Bericht in der Süddeutschen Zeitung in der Ausgabe vom 18. Juni. Da hat die Autorin Sabine Bader diese Geschichte sehr schön beschrieben. Was ist für Sie am erstaunlichsten an dieser Entstehungsgeschichte des Liedes?
Ja, wenn man diese Geschichte zurückverfolgt, dann zeigt sich für mich, dass es Erfolgsfaktoren gibt, die über die Qualität eines Textes oder einer eingängigen Melodie hinausgehen. Sie haben ja einige Punkte schon genannt, was da praktisch ineinander gegriffen hat. Ich will mal noch auf einen Aspekt hinweisen, der anschließt an das, was Sie gerade schon beschrieben haben. Martin Gotthard Schneider, der Liederdichter, lag grippekrank da nieder. Das Manuskript sozusagen auf seinem Schreibtisch. Es musste eigentlich nur noch eingeschickt werden, aber genau an dieser Stelle hakte es. Der Einsendeschluss rückte immer näher, bis seine Frau dann irgendwie die Initiative ergriff und bevor es auf den Weg zum Briefkasten ging, goss es aus Eimern. Und das sind ja dann oft Situationen, in denen sich jeder und jede vielleicht die Frage stellt, naja, muss ich das jetzt alles noch machen? Hat es überhaupt einen Sinn? Aber Frau Schneider ist tapfer zum Briefkasten losgezogen und hat dafür gesorgt, dass dieses Lied dann bei der Jury ankam und dass es dann mit in dem Wettbewerb bewertet werden konnte. Man stelle es sich nur mal für einen Augenblick vor, sie hätte das nicht gemacht. Dann wüssten wir nicht, ob dieses Lied so einen Siegeszug hätte antreten können. Also zu den Erfolgsfaktoren, das war ja Ihre Ausgangsfrage, gehören Dinge, die ganz am Rande liegen und erstmal mit der hohen Dichtkunst und der Kompetenz, ein schwungvolles Lied auch mit Noten zu unterlegen, noch gar nicht dazugehört.
Das Lied wurde in mehr als 25 Sprachen übersetzt und heute, Sie haben es schon erwähnt, ist es fester Bestandteil des evangelischen Gesangbuchs. Was ist für Sie das Besondere an dem Danke-Lied?
Ja, für mich ist dieses Lied wie eine Antwort auf ein Psalmwort. Im 103. Psalm heißt es im zweiten Vers: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das klingt ja schon wie eine Kritik an uns Menschen, dass wir gerne den Erfolg, den wir haben, uns selbst auf die eigenen Fahnen schreiben. Und bei der Frage, wem soll ich dankbar sein oder kann ich dankbar sein, fällt einem oft nur das eigene Ich ein. Aber die Wirklichkeit ist ja komplexer. Und schon dieser Psalmvers erinnert an eine eigentlich Haltung, ja, an die Dankbarkeit, die ist sowas wie das Gedächtnis der Seele. Und überall, wo die Dankbarkeit wegbleibt, na, da bleibt am Ende nur das Ich. Mir ist immer mal wieder in Gesprächen, in Begegnungen begegnet, wo Menschen auf die Frage, und die Frage ist ja ganz harmlos eigentlich, wofür können Sie dankbar sein? Erstmal in eine Starre verfallen, in eine Starre des Nachdenkens und erstmal gar nicht wissen, was sie antworten sollen. Und da finde ich, hilft dieses Lied unserer Sprachlosigkeit, die einen da befallen kann in so einer Situation. Huch, ich muss jetzt sagen, wofür ich dankbar bin. Gott, mir fällt jetzt erstmal nichts ein. Ja, Gott, mir fällt nichts erst ein. Eben, also das wäre der eigentliche, der erste Gedanke, zu dem Glaubende jedenfalls kommen. Und dieses Lied von Martin Gotthard Schneider ordnet unsere Lebensvollzüge, bringt sie in eine gewisse Struktur. Danke für diesen guten Morgen. Man könnte auch singen, danke für diesen guten Abend, und ist mit dem Lied in einer anderen Zeit und bilanziert dann einen Tag. Und dieses Danke-Lied stellt uns Stichworte vor Augen, die uns in Situationen hineinführen, in denen, glaube ich, viele Menschen schon Dankbarkeit erlebt haben. Also dankbar zu sein für Menschen, die für einen da sind, Freunde, Freundinnen. Dass man auch dankbar dafür sein kann, selber die Kraft aufzubringen, anderen zu verzeihen. Dass man dankbar sein darf, arbeiten zu können für die Musik. Die Musik hat ja eine eigene Qualität. Also sie reißt einen heraus aus der Trauer. Sie unterstützt die Gefühle des Überschwangs. Ja, wir sind manchmal auch traurig und dann braucht es ein Wort, das uns heraushilft. Das alles sind Dinge. Und wenn man darüber nachdenkt, dann kann man aus seinem eigenen Leben sofort Anknüpfungspunkte finden. Und darin liegt für mich die enorme Qualität, dieses Liedes, von dem viele eben sagen, ja, es käme recht schlicht daher, aber umso besser, dann kann man da auch gut anschließen. Und es hat eine eingängige Melodie, hat Ohrwurmcharakter. Also mich fasziniert das ein ums andere Mal.
Das Lied geht ja zurück auf die Initiative des Studienleiters Günter Hegele, der 1960 das eben sich überlegt hat. Er möchte gerne einen Wettbewerb ausrufen, einen Liedwettbewerb. Das ist jetzt eben, wie gesagt, 60 Jahre her, über 60 Jahre her hat es 1960 ausgerufen und 1961 hat das Danke-Lied dann gewonnen. Wenn wir jetzt heute im Jahr 2021 einen Liedwettbewerb ausrufen würden, um dem religiösen Liedgut einen neuen Schub zu verpassen, welches Genre würden Sie sich persönlich hier wünschen? Welches Genre würden Sie gerne hier vertreten sehen?
Ich bin kein Musikexperte, sondern nehme nur wahr, dass es seither eine Vielzahl von Liedwettbewerben gegeben hat und kein Jahr, in dem nicht an irgendeiner Stelle irgendein Wettbewerb startet, auf Themen bezogen. Wir haben jetzt in diesem Jahr, gerade vor wenigen Wochen, den Einsendeschluss eines Liederwettbewerbs, eines ökumenischen Liederwettbewerbs, der das Thema 1700 Jahre Sonntag in den Mittelpunkt rückt. Ein Jubiläum, das katholische Deutsche Liturgische Institut in Trier und das Gottesdienstinstitut der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern in Nürnberg zum Anlass genommen haben, einen Liedwettbewerb auszuschreiben. Es sollen Lieder geschaffen werden, in denen der Inhalt, die Feier des Sonntags, die Auferstehung Jesu Thema sind. Ich habe bei diesem Liedwettbewerb jetzt nicht gefunden, ob er sich stärker an Choralmusik, an Pop, Gospel wendet. Rap ist in den letzten Jahren ganz stark im Kommen. Es gibt nach wie vor auch eine Kategorie der Kinderlieder, in die viele Menschen Kraft und Zeit investieren, die biblische Botschaft zu übersetzen. Also an Themen hat es keinen Mangel und an musikalischen Darbietungsformen auch nicht. Und die Zahl der Wettbewerbe ist eher gewachsen. Also man darf sich darüber freuen, dass so viele Initiativen ergriffen werden und in welche Richtung das dann fließt, das ist den Initiatoren überlassen. Ich glaube generell, dass es wichtig ist, dieser Kulturleistung des Singens mit Liedern ganz unterschiedlicher Art, also der ernsthaften wie der unterhaltsamen Musik Raum zu geben und hier Initiativen zu starten, die dann zu schönen, hoffentlich schönen Ergebnissen führen, die dann unser Liedgut weiter prägen.
Herr Hahn, dann sage ich jetzt danke für dieses wie immer aufschlussreiche Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Grass.
Das war der Seefunken-Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind und wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und sage auf Wiederhören. Musik